Talk mit Tees.
Während wir bei Ernährung und Bewegung noch manches mit unserem Willen erreichen können, klappt das bei unserem Schlaf ja nicht. Je mehr Schlaf wir erzwingen wollen, desto schlechter wird er. Das größte Problem, sehr viele Menschen wissen viel zu wenig über ihren Schlaf. Einer, der regelmäßig aufklärt, das ist Michael Feld, Arzt und Autor des Buches Dr. Felds große Schlafschule. Endlich wieder durchschlafen und erholt aufwachen. Wie faszinierend dieses Zusammenspiel zwischen Gehirn und Schlafen ist, das hören wir jetzt. Hallo nach Köln.
Hallo.
Heute am Sonntag, da haben viele länger geschlafen als unter der Woche. Ist das gut?
Also tatsächlich kompensieren viele Leute ein bisschen Defizit, was sie unter der Woche aufbauen am Wochenende. Und das ist auch gut so, weil die meisten von uns, die früh raus müssen, unter der Woche doch zu wenig schlafen und holen das dann einfach am Wochenende nach. Und das ist gut so. Das einzig Doofe ist, dass es dann vom Sonntag auf den Montag, da kommt es dann meistens zu den blödesten Nächten, weil dann einfach der Rhythmus wieder losgeht.
Also man kann Schlaf nachholen, das geht auf jeden Fall. Und ich hätte jetzt gedacht, es ist immer gut, zur gleichen Zeit aufzustehen, da freut sich der Körper.
Ja, also für Leute, die dolle Schlafstörungen haben, da wird das auch teilweise empfohlen, dass wir sagen, komm, damit deine innere Uhr einen festen Rhythmus hat, dann auch am Wochenende diese Zeiten beibehalten. Aber für viele Leute ist dieses Ausschlafen am Wochenende doch auch wichtig, einfach auch, um sich zu erholen, um ein bisschen irgendwie das Wochenende auch genießen zu können. Also wenn man Schlafstörungen hat, sollte man vielleicht eher einen festen Rhythmus, ansonsten ist das Nachholen und Ausschlafen in Ordnung.
Sind Sie eigentlich als Schlafforscher und Experte geradezu auch verliebt ins Schlafen selbst?
Das ist eine gute Frage. Also je älter ich werde, desto lieber schlafe ich. Aha. Und es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich sage immer, man muss die Sünde kennen, um sie zu bekämpfen. Mhm. Also viele Schlafmediziner wissen auch, was Schlafstörungen sind.
Okay. Ja. Hat es bei Ihnen so angefangen, das Interesse für den Schlaf, dass das mal ein Schwerpunkt wurde?
Ich bin zufällig da reingerutscht. Ich hatte meine erste Stelle, Krankenhausstelle auf Sylt in der Nordseeklinik und die brauchten einfach einen, der es macht. Und bin dann so reingerutscht und fand das aber von Anfang an sehr spannend.
Nordseeklinik klingt ja auch nach einer Fernsehserie fast schon. Ne?
Fast, ja, wie Schwarzwald, nur Nordsee. Ja. War auch schön, war also für ein paar Jahre war das super.
Schläft es sich eigentlich auf Sylt besser als in Köln bei Ihnen zu Hause?
Auch eine gute Frage, habe ich viel drüber nachgedacht.
Ja, weil
ich glaube,
Luft
ja, so gut ist. Die Luft ist besser und was auch dazu kommt, am Tag ist es heller und nachts ist es dunkler. Sie haben da einfach nicht so viel künstliches Licht, man ist mehr mit der Natur, die Jahreszeiten sind intensiver und die Luft ist wirklich besser.
Ja, wo wir von der Luft sprechen, es geht ja letztendlich darum, auch für uns alle, für unser Schlafen optimale Bedingungen zu schaffen. Ne? Mhm. Und dazu zählt ja auch die Atemluftoptimierung.
Also tatsächlich ist es so, also man kann so Pi mal Daumen sagen, Atmung ist der halbe Schlaf. Und zwar ist es so, dass viele, gerade wenn wir jetzt älter werden, erschlafft uns nachts der Rachen, die Schnarcherei geht los, irgendwie Atemaussetzer. Und von daher ist, sagen wir mal, eine gute Raumluft oder dass die ordentlich feucht ist und dass sie frisch ist, das macht schon eine Menge aus. Also man unterschätzt das manchmal, aber da ist was dran.
Wie optimiere ich denn? Also Fenster auf soll ja ganz gut sein, obwohl manche kriegen Halsschmerzen auch morgens.
Ja, also dieses was wir empfinden, Luft dann als frisch, wenn sie in Bewegung ist. Lustigerweise verbrauchen wir, angenommen, liegen jetzt zwei Leute im Schlafzimmer, diese beiden Öfchen verbrauchen gar nicht so viel Sauerstoff in der Nacht, aber die Luft wird als unfrisch empfunden, wenn sie sich nicht bewegt. Ja, und deswegen ist das geöffnete Fenster, wenn man es jetzt nicht zu kalt hat, man ist da in der Arktis, macht das schon was aus. Es gibt Raumluftreiniger, die Allergene rausfiltern oder Befeuchter und dann kann man das so ein bisschen tunen.
Also offenes Fenster ist eigentlich ein Placebo dann?
Nee, macht schon was. Also erstmal wird die Luft kühler. Kühle hilft auch dabei, dass wir besser schlafen. Wenn es zu warm ist, kann man nicht gut schlafen. Und durch das offene Fenster gerät die Luft in Bewegung. Und bewegte Luft wird als frisch empfunden.
Spricht denn auch etwas dagegen, das Fenster nachts aufzumachen?
Höchstens Ihr Partner, ne, wenn der meckert. Oder wenn es zu laut ist. Dann haben Sie eine blöde, dann müssen Sie eine dumme Entscheidung treffen. Ja? Entweder es wird stickig oder Sie haben zu viel Krach. Dann muss man sich irgendwie einigen.
Ja, Sie sagen, wir verbrauchen gar nicht, also wir zwei Öfen, die denn da nachts im Schlafzimmer liegen, gar nicht so viel. Aber warum ist die Luft denn so schlecht morgens?
Naja, weil Ausdünstungen vom Schwitzen und sonstige Körpergerüche gehen in die Luft. Und wenn die dann steht, dann riechen wir das. Dann empfinden wir das als unfrisch.
Ja, Aber das Einzuatmen an sich ist unproblematisch.
Das ist per se unproblematisch. Und der Sauerstoffgehalt in der Luft mit den 21%, die wir haben. Wenn wir jetzt morgens, angenommen, zwei Leute liegen in einem kleinen Raum und das Fenster ist zu, dann ist vielleicht am Morgen sind noch 19% da. Also so viel hat man nicht verbraucht. Es kommt einem dann nur so vor.
Unsere moderne Welt, die ist ja relativ hektisch, laut, Display hell. Haben wir früher besser geschlafen eigentlich?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, man hat anders geschlafen. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass vor der Industrialisierung, also bevor die Glühbirne erfunden wurde, also bevor wir künstliches Licht hatten, haben die Leute in zwei Schichten geschlafen zum Beispiel. Man ist einfach früher müde geworden, weil echte Dunkelheit müde macht. Da sind die Leute so gegen 9, 9:30 schon also eingeschlafen und sind dann so bis 2 Uhr nachts, hatten sie die erste Runde und waren dann 1, 2 Stunden wach, so bis 4, haben dann Feuer gemacht, was gegessen, sich geliebt, auf die Nase gehauen, irgendwas gemacht, nach den Kindern geguckt und haben dann nochmal eine zweite Schicht eingelegt, so bis 7 oder 8. Früher war allerdings die Bedrohung größer. Wenn man schaut, heute ist es ja sehr sicher für uns zu schlafen. Aber wenn man in den Zeiten zurückgeht, war ja die Nacht immer eine Gefahrphase. Also der Fressfeind konnte kommen, Diebe, Räuber, Schlangen. Und so, dass auch zum Beispiel nächtliches Wachwerden über tausende Jahre eigentlich ein Schutz war, ab und zu nach dem Rechten zu gucken. Ja. Und heute schlafen wir ja sehr sicher. Also jeder hat da sein eigenes Zimmer, es passiert nichts. Dafür gehen den Leuten die Nerven durch.
Ja. Also es werden natürlich auch wirklich immer gerne die Vorfahren herzitiert und wie die Affenmenschen aus der Steinzeit sogar noch. Was hat denn der Schlaf unserer Vorfahren tatsächlich noch mit uns heute zu tun?
Ich glaube, der hat doch noch eine Menge mit uns zu tun. Also das mit den Schichten, das ist ja jetzt, aber dieser Rhythmus, dass wenn auf der Erde Nacht ist, also da, wo wir jetzt gerade leben, ne, wenn es dunkel ist, dann schaltet der Organismus auf Erholung und Regeneration und der Schlaf dient einfach zum Beispiel dem Lernen von neuen Dingen, der Regeneration des Immunsystems, der Zellreparatur. Also fast alle Tiere schlafen. Man hat selbst bei Insekten hat man so Schlafstadien gefunden. Manche Tiere schlafen nur mit einer Hirnhälfte, aber Schlaf ist fast, es gibt sogar Pflanzen, die schlafen. Können. Also das ist schon ein Phänomen, was überlebensnotwendig ist.
Inwiefern dient Schlaf dem Erlernen neuer Dinge, wie Sie es gerade gesagt haben?
Wir wissen, dass, also wenn man zum Beispiel Kindern was beibringen will, da hat man so Studien gemacht, da hat man zum Beispiel beim Fahrradfahren, da hat man zwei Gruppen genommen, hat die Kinder auf so ein Dreirädchen gesetzt, die das vorher noch nicht konnten und hat dann die eine Gruppe schlafen lassen, die andere hat man immer zu bestimmten Zeiten irgendwie geärgert und geweckt. Und die man in diesen bestimmten Schlafphasen geweckt hat, konnten nachher nicht so gut Fahrradfahren wie die anderen. Und durch solche Untersuchungen kann man rausfinden, aha, schau mal, fürs Erlernen neuer Fähigkeiten oder neuer Vokabeln. Da brauche ich die Schlafphase, da brauche ich die Schlafphase.
Ja.
Und es ist eben nicht nur für das Gehirn lernen, sondern auch wissen wir, dass das Immunsystem lernt hauptsächlich im Schlaf. Also wenn man jetzt irgendwie mit neuen Keimen, Bakterien, Viren in Kontakt kommt, dann passiert hauptsächlich nachts, dass das Immunsystem lernt, ah, schau mal, das ist ein Feind, auf den musst du das nächste Mal achten.
Und Muskeln wachsen ja auch im Schlaf. Ne? Das ist ja das Erstaunlichste überhaupt.
Ja, eigentlich ist es auch ganz tricky, weil die Natur, also wenn wir jetzt eh schon da rumliegen, dann kann der Körper am besten reparieren. Ja?
Ja, ja.
Dann baut der Eiweiß ein. Am Tag setzen wir den Reiz und nachts wird repariert. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gingen, dann würden Sie am Tag einen Reiz setzen auf den Muskel, aber nachts wächst er. Ne? Da hat der Körper die beste Zeit. Oder auch die Haut verjüngt sich am besten nachts. Deswegen ist dieser Schönheitsschlaf. Das ist nicht nur so ein Mythos, da ist was dran. Das passiert hauptsächlich nachts.
Und heißt es dann auch, wenn ich also im Fitnessstudio war, wenn ich 7 Stunden schlafe in der folgenden Nacht, dass ich mehr Muskeln anbaue, als wenn ich nur 5 Stunden schlafen würde?
Eigentlich ja. Wir wissen, dass Sportler, Leistungssportler besser und tiefer schlafen als Nichtsportler. Und dass ein tiefer, erholsamer Schlaf, gerade der Tiefschlaf der ersten Nachthälfte, dazu dient, die Muskeln besser wachsen zu lassen. Also das hängt schon miteinander zusammen. Es ist jetzt nicht immer so, dass jeder, der 6 Stunden schläft, kein guter Sportler sein kann. Also man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Aber im Prinzip stimmt es, ja, dass längerer Schlaf auch dem Muskelaufbau dient.
Ich komme nochmal zurück zum Lernen über Nacht sozusagen. Alle, die etwas auswendig lernen müssen oder auch Schauspieler, die kennen das natürlich. Kurz vorher nochmal gerade den Text so zusammengestümpert, eine Nacht geschlafen und am nächsten Morgen, 6 Uhr, sitzt der, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes vor mir gesehen. Was passiert denn da nachts?
das, was wir am Tag, jetzt sagen wir mal, wir würden jetzt einen Text versuchen auswendig zu lernen, ja, dann kann man sich das so vorstellen, dass diese Informationen, die kreisen wie in so einem Stromkreis dann im Gehirn rum. Und nachts werden diese Bahnen, die wir am Tag gelegt haben, die werden verfestigt. Also da wird dann das nochmal verstärkt, was wir brauchen. Und nachts können eben auch so, wissen Sie, man braucht sich dann nicht ums Lernen kümmern, das macht das Gehirn selber. Mhm. Das Gehirn übt sozusagen manchmal auch Lösungen, neue kreative Lösungen. Also wir wissen ja zum Beispiel von so manchen Erfindern, dass die Problemlösungen nachts auf den Tisch kamen. Der wachte morgens auf und wusste, ach guck mal, so sieht die Benzolformel aus oder sowas. Ne? Also viele Dinge, wenn wir das Gehirn mal in Ruhe lassen, dass es selber so ein bisschen was machen kann, dann festigen sich Sachen. Mhm.
Und was heißt das konkret? Dort werden die Bahnen gebildet. Wie stelle ich mir das vor? Sind das Dinge, die verknüpft werden oder Richtig. Sind das nur elektrische Spannungen, die ihre Wege suchen? Oder?
Also wir wissen heute Folgendes. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt Dinge besonders oft tue, sagen Sie mal, Sie und ich würden jetzt neu lernen, Tischtennis zu spielen. Ja? Mhm. Dann würden wir diese Bewegungsabläufe am Tag üben und dann würden die Nervenfasern, die dafür da sind, die würden nachts daraufhin nochmal überprüft und dann werden die Nervenverbindungen immer dicker. Also das, was ich oft benutze, wird immer dicker und nachts wird das dann verstärkt. Und das, was ich nicht brauche, wird abgebaut. Also das ist ein sehr effizienter Mechanismus des Gehirns, wichtige Dinge zu verstärken, zu üben, Nervenverknüpfungen neu zu bilden, bestimmte Botenstoffe zu verfestigen, so und so.
Also unterm Mikroskop würde ich tatsächlich sehen, dass Nervenbahnen dicker werden.
Genau, also gerade die, die wir am meisten brauchen und die ganz wichtig sind, die verstärken sich. Und die, die wir nicht so brauchen, die werden dann abgebaut. Und da hilft der Schlaf beim Stoffwechsel, beim Aufbau und so weiter.
Ich kriege richtig Lust, mehr zu schlafen, wo ich das höre. Dabei denke ich manchmal, ach, eigentlich ist es so schade, die Zeit zu verschlafen. Man könnte so viele schöne Dinge tun, auch die man eben ganz bewusst ja auch erlebt hat. Ne?
Das ist ja tatsächlich das Dilemma, in dem wir immer stecken. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund mit, warum die Nacht für viele Leute immer kürzer wird. Der Reiz, noch was zu tun abends, weil es einem auch gefällt, der ist natürlich, und dann hat man das, könnte man noch machen, und dann ist das Smartphone ja tatsächlich bietet noch so viel und dann siehst du aber auf die Uhr und denkst, oh weio, ne, jetzt ist es schon irgendwie eins oder zwei, jetzt müsste ich doch langsam mal schlafen. Das wird immer ein Konflikt bleiben, glaube ich.
Wie dunkel muss ein Raum eigentlich sein? Denn mir haben schon auch Schlafforscher gesagt, einfach die Augen zumachen, das reicht, egal wie hell es draußen ist. Aber ich selbst habe das Gefühl und auch alle, mit denen ich gesprochen habe, wir würden alle behaupten, je dunkler es ist, desto besser schlafe ich und desto länger schlafe ich auch am Morgen.
Ich würde das auch so sehen, weil das Licht ja schon auch durch die geschlossenen Augen, also diese Photonen, also diese Lichtquanten, wenn sie das ganz hell machen, dann kann keiner gut schlafen. Weil wir wissen auch, dass eine gewisse Aktivierung, also aktivierende Botenstoffe, die werden auch noch durch geschlossene Augen produziert, wenn draußen zu viel Helligkeit ist. Also man sollte das schon dunkel halten. Und wenn Sie nachts Pipi müssen, machen Sie nur ein gedimmtes Licht an, nicht volle Festbeleuchtung, weil das Melatonin, das Schlafhormon, das wird gestört in seiner Produktion durch zu helles Licht am Abend.
Oh, wo Sie gerade das Melatonin erwähnen. Es gibt ja für Menschen, die gerne im Urlaub sind, die Zeitzonen wechseln, zum Beispiel in die USA fliegen, gibt es ja immer dieses Problem des Jetlags. Mhm. Man plötzlich so von einem Tag auf den anderen 6 Stunden verschoben. Das mag ja niemand. Da schläfst du 4 Stunden in New York und am nächsten Tag sind es vielleicht nochmal 4 und allenfalls 5. Und man wird müder und müder. Jetzt forschen Sie ja auch so ein bisschen mit. Mhm. Ja, machen Sie uns ein bisschen Hoffnung. Was machen wir mit dem Jetlag denn? Da müssen noch ein paar neue Erkenntnisse auf dem Tisch sein.
Ja, das ist tatsächlich immer das Fettauge auf der dünnen Suppe des Schlafmediziners ist der Jetlag, ja, weil das wirklich was ist, was man bisher, also man kann mit Melatonin ein bisschen das verkürzen und mit Licht. Also wenn man zum Beispiel eben, dass man die innere Uhr so ein bisschen mit einer Lichtlampe oder mit frühem Aufstehen, aber am Ende muss man sagen, das sind so uralte Umstellungsphänomene, ja, diese Uhren in den Zellen, so richtig tricky, dass das jetzt so richtig weggeht, der Jetlag haben wir nicht. Ja, das ist ja wie bei der Schichtarbeit auch. Ne? Man forscht da schon lange rum und versucht auch zum Beispiel das Militär, also wir wissen, dass das Pentagon große Forschergruppen nur für Schlaf hat, ja, weil die Soldaten zum Beispiel, ein schlafender Soldat ist in Gefahr und kann nicht kämpfen. Mhm. Aber diesen goldenen Schlüssel, ja, da jetzt, den haben wir noch nicht. Ne? Dafür sind diese diese Baupläne unseres Körpers so lange schon am Arbeiten, dass dieses mit den Zeitzonen wechseln, das dauert halt immer ein paar Tage. Ne? Da haben wir noch keine super Idee.
Ja. Also die Amerikaner nehmen ja immer gerne Melatonin-Tabletten. Mhm. Die kriegst du ja auch umsonst, bei uns ja nicht in Deutschland, aber in Amerika einfach in jedem Drugstore so eine ganze Flasche mit gleich 200 Stück drin. Mhm. Dieses Melatonin, das macht uns wach?
Oder? Ja, es macht uns müde, beziehungsweise, also Melatonin ist Dunkelheit in chemischer Form, könnte man sagen.
Okay.
Mhm. Melatonin ist kein klassisches Schlafmittel in dem Sinne. Wenn es aber Abend ist und Nacht wird und ich nehme das, dann hilft es dabei, die Zellen auf Dunkelheit zu stellen, also auf Regeneration. Und deswegen wirkt es zum Beispiel am Tag nicht gut. Also wenn man einem Schichtarbeiter zum Beispiel, der aus dem Nachtdienst kommt, morgens Melatonin gibt, kommt das gar nicht in den Zellen an. Yeah. Jedenfalls nicht groß. Yeah. Beim Jetlag hilft es deswegen, weil der Körper noch auf die alte Zeitzone eingestellt ist. Ne? Ja. Das wird demnächst in Deutschland auch rezeptfrei werden für geringe Dosen bis 1 Milligramm. Also da gibt es Gerichtsurteile, die jetzt zeigen, dass man das auch mit 200 Pistazien hinkriegen würde, wenn man die isst. Und deswegen darf das nicht mehr so ganz streng gehandhabt werden. Ne?
Also Melatonin jetzt in New York zum Beispiel funktioniert für mich dann, wenn in Deutschland ja jetzt Abend und Nacht ist.
Also angenommen, Sie fliegen jetzt von Deutschland nach New York und haben die ersten Tage irgendwie Probleme einzuschlafen. Dann wirkt es, bei Jetlag wirkt es besser, als wenn Sie es jetzt hier als Schlafmittel nehmen. Da brauchen Sie höhere Dosen. Wirkt aber auch, weil es eben nicht so stark ist. Man muss das ausprobieren, man macht auch nichts verkehrt, man kann das ruhig mal testen. Aber es ist eben eher ein mildes Schlafmittel.
Aber wissen Sie was, mein Problem ist gar nicht, dass ich nicht einschlafen kann. Mein Problem wäre immer, dass ich morgens so früh aufwache, um 4, 5 Uhr morgens.
Ja.
Und was hilft denn da?
Da hilft früh aufstehen und es durchhalten. Ja, früh aufstehen und dann sich möglichst gut an die neue Ortszeit anpassen. Am besten direkt so sich verhalten, als wäre man dort am Ort. Und da muss man 1, 2 Tage durch. Man kann mit Melatonin was machen, aber am Ende des Tages brauchen Sie immer 2, 3 Tage, um sich zu adaptieren.
Ein wunderbares Thema, das uns so viel Power auch für den Rest des Tages gibt, das ist ja der sogenannte Mittagsschlaf, der ja auch mittlerweile einen richtig guten Ruf hat. Dieses Powernapping, was die Japaner ja auch schon viele Jahre zelebriert haben. Und wer das macht und wer das schafft, der merkt schon, dass 20, maximal 30 Minuten natürlich unglaublich gut tun. Mhm. Viele Menschen schaffen es aber nicht einzuschlafen. Mittags, die werden einfach unruhig. Jetzt habe ich nur noch 20 Minuten. Mist, jetzt sind es nur noch 17 Minuten.
Also,
was empfehlen Sie?
Also wir sagen eigentlich, das Dösen reicht. Also man muss sich gar nicht zwingen zum Schlafen. Es reicht, wenn Sie die Füße hochlegen in die Horizontale, dass die Muskeln sich schön entspannen, dass der Körper ein bisschen anders durchblutet wird. Und es reicht, in so einem Halbschlaf zu bleiben, zu dösen. Man muss nicht schlafen. Man soll auch gar nicht zu fest und zu lange schlafen. Weil das dann wieder oft... kommt man in so eine Tiefschlafphase, dann ist es kontraproduktiv für den Nachmittag. Dann ist man schlaftrunken, im Quark, dann ist er doof. Ne? Also eigentlich haben Studien gezeigt, dass Dösen reicht. Mhm. Und es gab eine große Studie mal aus Griechenland mit 20.000 Probanden. Da hat man die eine Hälfte über Jahre beobachtet, die haben wirklich Mittagsschläfchen gemacht, also auch gedöst. Mhm. Und die anderen nicht. Und die, die dann gedöst hatten, immer 20 Minuten, die hatten fast 40% weniger Herzinfarkte. Also Dösen reicht schon, man muss sich da nicht zwingen.
Was passiert denn aber beim Dösen, dass ich mich tatsächlich wieder frischer fühle? Also die Muskeln entspannen, das ist ganz gut, aber das erklärt ja noch nicht, warum ich mich wieder frisch fühle.
Also das eine ist, dass die Muskeln sich entspannen. Das kommt dadurch, dass sie die Füße hochlegen, dass der Körper anders entspannt wird und anders sich durchblutet. Und das Dösen ist ja so eine Art Halbschlaf. Also das ist ja zwischen Wachen und Schlafen. Und dann könnten wir das, wenn wir jetzt Gehirnströme messen würden, würden wir so einen deutlichen Alpha-Zustand sehen, wie man ihn auch in der Meditation hat. Und der reicht manchmal schon. Der würde jetzt nicht reichen, um Nachtschlaf zu ersetzen. Aber er reicht manchmal aus, dieses Alpha-Wellenstadium, um wenigstens dieses Mittagstief, dieses Suppenkoma zu überbrücken.
Mhm. Mir hat jemand mal gesagt, die Nackenmuskulatur sei das Entscheidende. Dass die, wenn die 20 Minuten entspannt, dann sei alles gut. Was ist da dran?
Also die Nackenmuskeln sind sicherlich sehr wichtig, weil der Nacken und der Hals ist ja der Kabelkanal, der sozusagen den ganzen Kopf mit dem ganzen Körper verbindet, hoch, rauf und runter. Aber das ist sicherlich für sich genommen nicht ausreichend. Also es ist schon besser, wenn Sie den ganzen Körper entspannen.
Mhm. Und dann gibt's ja noch diese Theorie mit der Schlüsselbund-Methode. Sich irgendwie in so einen Sessel setzen, Schlüsselbund genau. in der Hand halten. Sie kennen die.
Ne? Ja, genau. Man sagt, dass in dem Moment, wo du den Schlüsselbund also festhältst, in dem Moment, wo er dir durch den Schlaf aus der Hand fällt, hast du ein Stadium erreicht, ab da reicht es. Und dann soll man quasi durch das Aufklacken des Schlüssels auf den Teller oder so, wenn der unten zerspringt, sollen sie wach werden. Das kann man machen. Das ist auch für viele, ist es so eine Art Sicherheit, dass sie dann nicht zu lang und zu tief schlafen. Mhm. Man kann es aber auch ohne. Man kann einfach dösen, stellt sich einen Wecker und trinkt danach ein Käffchen.
Ich erreiche diesen Moment des Einschlafens. Schlüsselbund würde runterfallen. Oder ist es noch mal besser, wenn ich jetzt noch mal 10 Minuten leichten Schlaf draufsetze, eben den richtigen?
Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie machen jetzt, wenn Ihnen nach 50 Sekunden schon der Schlüssel aus der Hand fällt, dann ist sowieso was, dann sind Sie stark übermüdet. Dann können Sie auch noch mal was dranhängen. Man darf das alles immer nicht so streng sehen. Ne? Das Einzige, was wirklich, das war eine bisschen erschreckende Untersuchung, und zwar waren das amerikanische Firmen, da hat man mal eine Umfrage gemacht, wer lässt denn seine Mitarbeiter mittags Powernappen? Und da waren doch einige dabei, die gesagt haben, ja, wir bieten denen das und so. Und da waren manche Chefs, die gesagt haben, das mache ich nicht mehr, weil da sind mir welche echt eine Stunde weggeratzt und dann haben die nachher nichts mehr gebracht. Also dass man muss schon achten, dass es eben nicht übertrieben wird. Ne?
Reden wir nochmal über Schlafhygiene. Mhm. Also wir wissen ja, was wir nicht sollen vorm Schlafen. Ne? Das sind Sachen, die immer wieder genannt werden. Also am besten zur selben Zeit ins Bett gehen. Kein Koffein natürlich oder übermäßig Alkohol, kein Smartphone mehr. Das sind so die Dinge, die immer im Raum sind. Aber was wissen denn die meisten nicht?
Was zum Beispiel wirklich auch interessant ist, ist Körpertemperatur. Also es ist so, dass das Schlafen eigentlich nur dann gut funktioniert, wenn der Körperkern abends langsam runterkühlt. Das macht der Körper eigentlich automatisch. Also der reguliert vom späten Abend bis zur Nachtmitte hin die Temperatur im Körperinneren, also da wo das Gehirn sitzt, das Herz, die Lungen, die Nieren, bis zu 1,5 Grad runter. Und nur auf diesem absteigenden Temperaturschenkel kann man eigentlich einschlafen. Und wenn man jetzt abends aber nicht cool down macht, also wenn man jetzt bis kurz vor Heiabett noch total aktiv ist, also zum Beispiel viel zu spät noch Leistungssport macht oder sich bis kurz vor Heiabett noch total aufregt oder noch so eine schwere, auch geistige Arbeit macht, dann ist das Gehirn zu warm, um zu schlafen. Dieses alte, komm mal was runter am Abend, cool down, mach mal, da ist biologisch was dran, weil eigentlich braucht es ungefähr eine Stunde mindestens zwischen der letzten anstrengenden Aktivität, körperlich oder psychisch, bis du ins Bett gehen kannst, damit die Maschine sich auf den Schlaf auch temperaturmäßig vorbereiten kann. Das heißt, eine Stunde Abendritual, ein bisschen runterfahren, nicht mehr so viel machen, ein bisschen peasy, nicht mehr mit dem Partner streiten, das lieber nachmittags machen.
Ja,
so uff.
Aber wenn ich kalte Füße habe abends, dann bin ich zu sehr runtergekühlt, ne? Denn dann kann man ja gar nicht einschlafen.
Bei den Füßen ist es genau umgekehrt wie beim Gehirn. Es gibt einen alten Spruch von der Oma und der heißt, den Kopf halt kühl, die Füße halt warm, das macht den besten Doktorarm. Es gibt auch Studien, die das beides bewiesen haben, ja, die gerade bei älteren Leuten gezeigt haben, wenn die sich die Füße wärmen mit solchen Angora-Dingern oder irgendwas, dann können die besser schlafen und ein kühler Kopf. Und da gibt es auch inzwischen tatsächlich so Kappen, so kann man sogar kaufen, Cooling Caps heißen die, kann man in den Kühlschrank legen, sind so Gelpads drin, ziehst du dir auf wie eine Badekappe, kannst du besser schlafen. Ganz lustig, aber wahr.
Jetzt habe ich von Ihnen noch eine Sache neulich, glaube ich, gelesen, die ich aber gar nicht glauben konnte. Da hieß es, im Bett abends nicht lesen.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich von mir ist, weil also, das wäre mir jetzt aber...
Ja, das kann sein. Es war auf einer WDR-Sendung, wo Sie morgens den Kollegen da hatten, der hat da im Schlaflabor geschlafen.
Ah, okay.
Und darunter, unter diesem Video, waren diese Punkte zusammengefasst. Und da ging ich davon aus, na, das doch bestimmt von Ihnen.
Also das wäre mir neu, dass ich das gesagt habe.
Nein, dann haben Sie es wahrscheinlich auch nicht gesagt. Also es war halt nur unten drunter aufgelistet. Fällt mir aber ein Stein vom Herzen.
Nee, lesen Sie ruhig.
Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Ne?
Und es ist ja, ich meine, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, dass es besser ist, ein Buch zu lesen als im Smartphone. Weil das mit diesem Bildschirm und dem blauen Licht, da ist schon was dran, dass die Smartphone, Handybildschirme und auch PC und Fernseher schmeißen einen höheren blauwelligen Lichtanteil raus, der dann, wenn man dafür sensibel ist, einen wieder zu wach machen kann. Ne? Ja, also besser ein Buch lesen bei gedimmtem Licht.
Nun wollen die Smartphone-Hersteller ja auch das bekämpfen und haben ja, wenn man das, kann man das einstellen, ab 22 Uhr zum Beispiel, kann man dieses blaue Licht rausfiltern und dann ist es wirklich so ocker und bräunlich. Ist das denn gut so?
Also es ist besser als
Lassen Sie uns auch kurz nochmal in die Zukunft gucken. Was wird denn zurzeit so alles erforscht? Woran wird gearbeitet, um unseren Schlaf zu manipulieren? Also ich denke, im Silicon Valley, da arbeiten Sie ja daran, unsterblich zu werden. Und die kommen damit auch weiter, also indem Zellen manipuliert werden. Was passiert denn in Sachen Schlaf gerade?
Also da ist sicherlich einiges in der Pipeline. Das eine sind so kontaktlose Messungen. Also ich von Google. Google hat so ein Patent angemeldet, so ein Ding gekauft. Das ist nur noch so eine Kamera, die in die Decke eingelassen ist. Und die misst den Schlaf genauso wie ein komplettes Schlaflabor. Das ist eine ganz hochauflösende Infrarotkamera, die alle Bewegungen messen kann. Und da haben sie sozusagen Smart Home. Und dazu kommen dann so Sachen wie Smart Bedroom, also dass man das Einschlafen mit so spezieller Musik, Vibration, Duft, Luft, Optimierung, also da haben sie nachher so einen Schalter in der Hand und tippen da drauf und dann haben sie wie so eine spacige Atmosphäre, dann werden sie ganz schön in den Schlaf gelullt.
Das kann es aber auch nicht sein, oder? Dass wir unseren Schlaf so technologisieren?
Tja, also ich sag mal so, ne, man muss das immer so, das hat immer zwei Seiten. Also das ist ja wie jeder technische Fortschritt. Da sind sicherlich Sachen dabei, die cool sind. Und da andere Sachen, die eben das dann übertreiben. Ne? Was sicherlich, also was der Traum eines jeden Forschers, der da drüben sitzt, ist sicherlich, dass man irgendwie den Schlaf verkürzen kann bei gleicher Erholungsdauer. Mhm. Also die Wirtschaft hätte ja ein großes Interesse dran, dass man, wenn man jetzt nur 4 Stunden schläft und genauso gesund bleibt, kann man 3 Stunden länger bei Amazon klicken. Mhm. Ja? Also das heißt, die Industrie hat schon ein großes Interesse immer schon gehabt. Schaffe ich das nicht mit irgendwelchen Tricks, Drogen oder irgendwas oder Licht oder Schwingung, dass die Leute nur 4 Stunden brauchen und dann aber genauso fit und gesund sind, damit die mehr kaufen können.
Und wird sowas jemals wirklich klappen?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hoffe und befürchte nicht. Also man kann so, ich sag mal, 1 Stunde bis maximal 2 kriegt man eine Verkürzung wahrscheinlich in Zukunft hin. Mehr nicht. Da ist der Körper zu schlau, macht er nicht mit.
Was mache ich denn jetzt mit den Aufnahmen? Wenn also oben eine Kamera ist, die filmt mich die ganze Nacht, was kann ich denn da erkennen? Welche Schlüsse kann ich denn daraus ziehen? Wie kann ich mich optimieren?
Also häufig dient das ja zunächst mal der Erkennung von Störungen. Also zum Beispiel Leute, die schweres Restless Legs haben oder die wirklich Atemaussetzer haben. Die haben vielleicht keinen Partner, der ist Single, der denkt, warum bin ich denn immer so müde? Der weiß das gar nicht, weil wenn er schläft, die Äuglein zu hat, dann kriegt er nachts keine Luft. Das kann man natürlich, dann macht es schon Sinn im medizinischen Sinn. Auf der anderen Seite muss man sich halt die Frage stellen, will man die ganze Nacht da beobachtet werden und dass irgendwer meine Daten hat? Ja, wie oft ich mich drehe, wie viel? Das ist halt für die Industrie interessant. Zum Beispiel Feuchtigkeitproduktion, wie oft dreht der sich für die Matratzenindustrie. Diese Daten, die sind natürlich spannend. Ja.
Das mit dem sich drehen ist ja eigentlich auch ganz interessant. Wie alles hat auch das eine Funktion, ne? Dass wir uns immer drehen.
Und zwar liegt es daran, dass wir uns nicht wund liegen. Der Körper macht es sehr schlau, dass der uns automatisch so im Schnitt so alle 40 bis 60 Minuten einmal von links nach rechts auf den Rücken wieder dreht, damit nicht immer die gleiche Stelle belastet ist, damit das ordentlich durchblutet wird und damit schön Bewegung in den Körper kommt. Ne? Deswegen, manche Leute sagen ja, ich bin reiner Rückenschläfer. Das stimmt so meistens nicht.
Also es ist schon faszinierend, was der Körper so alles macht und was wir gar nicht mitbekommen.
Ja, und gerade nachts im Schlaf ist ja sozusagen, da läuft ja ein völlig automatisches Programm ab. Ja? Jetzt so am Tag bilden wir uns ja ein, dass wir vieles selber in der Hand haben, wobei das ja auch oft angezweifelt wird, weil das Unbewusste viel steuert. Aber nachts läuft wirklich ein uraltes Evolutionsprogramm mit uns ab. Und es läuft von selber, brauchen wir uns gar nicht drum kümmern.
Und Männer bekommen ja auch oft mal mehrere Erektionen in der Nacht.
Es stimmt.
Warum? Was will der Körper?
Also man weiß, dass immer, wenn diese Traumschlafphasen, diese REM-Phasen kommen, dieses Rapid Eye Movement, da findet beim Mann eine Erektion statt und bei Frauen schwillt der Kitzler. Und dann hat man sich oft gefragt, was soll der Quatsch, wieso, was nützt mir denn eine Erektion, wenn ich schlafe, da habe ich ja nichts von. Dann hat man eine Zeit lang gedacht, das sind vielleicht erotische Träume, ist man aber auch von runter. Heute weiß man, das ist ein Training für die Schwellkörper. Die Schwellkörper im Penis, das sind so schwammartige Gewebe und die müssen ab und zu durchblutet werden, sonst tun es die irgendwann nicht, wenn man sie braucht. Und da hat sich die Natur gedacht, Es war ja über tausende Jahre gar nicht sicher, dass das Männchen was für den Beischlaf am nächsten Tag hatte. Dann hat sich die Natur gedacht, dann trainiere ich die Dinger doch einfach im Schlaf. Dann funktionieren die auch, wenn ich sie tagsüber mal brauche. Das, wenn man es nicht macht. Also das bringt schon was. Es bringt schon was. Man gibt auch so Sonnen, sie sehen dann aus wie so orange Sonnenbrillen, sieht man ein bisschen doof aus, bringt aber auch was. Also das Rausfiltern des Blauwellenanteils bringt tatsächlich was.
Was sind das für Sonnenbrillen?
Die sehen aus wie Sonnenbrillen, sind dann aber orange. Und wenn sie so diese...
Zum Schlafen?
Zum Lesen am Abend, dass das blaue Licht aus den Dingern rausgefiltert wird. Man sieht dann halt nur ein bisschen spooky aus.
Also wir sehen schon, es wird auch viel gebastelt natürlich und geforscht.
Total.
Also auch wenn der Schlaf ja wirklich immer noch nicht zu 100% erforscht ist. Da fragt man sich auch, wie kann denn das eigentlich sein?
Viel kommt aus den USA zum Beispiel, weil die Amerikaner interessieren sich eigentlich für den Schlaf an sich nicht besonders. Also dass der Schlaf als lustbetonte Phase ist ja eher sowas, sagen wir mal, Katholisches, ne?
Yeah.
Wohingegen aber, sagen wir mal, so dieser protestantische Kapitalismus, sag ich mal. Die Amerikaner haben aber erkannt, dass wenn du ausreichend und tief schläfst, dann ist deine Leistungsfähigkeit am Tag höher. Und deswegen kommen viele Produkte, die jetzt den Schlaf intensivieren und so oder messen sollen, das kommt von drüben. Die sind da halt schnell und schlau.
Und sind das gute Produkte?
Teils, teils. Teils ist es totaler Mist, was da kommt. Also was zum Beispiel echt doof ist, sind Schlafphasenwecker. Das macht keinen Sinn, weil morgens hat man sowieso keinen Tiefschlaf mehr und wird sowieso nur aus einer Leicht- oder Traumschlafphase wach. Aber manche Produkte sind sehr sinnvoll. Solche Lichtlampen oder manche Schlaftracker machen schon Sinn, weil viele Leute, die denken, ich schlafe super, die haben dann nachts Atemaussetzer, die wissen das gar nicht, die Partnerin kriegt es nicht mit. Da macht es schon mal Sinn, ab und zu so zu gucken, wie schlafe ich denn. Also manche Sachen sind sinnvoll.
Und was machen die Lichtlampen genau?
Man kann, das kommt ja aus der Behandlung der Winterdepression, dass man das, was am Abend kontraproduktiv ist, nämlich blauwelliges Licht, ist am Morgen förderlich, nämlich zum Wachwerden, zum besser drauf sein. Mhm. Und wenn man seinen Rhythmus mit so einer Lampe morgens, also wenn man morgens sich helles Licht gibt, dann kannst du manchmal, bist du tagsüber wacher und wirst abends besser müde.
Sehr clever. Wirklich immer clever. Wieder faszinierend, diese Natur. Die Natur sagt uns ja auch, obwohl wahrscheinlich ist es gar nicht der Natur, dass Männer und Frauen ja nebeneinander schlafen, ja, wenn du ein Pärchen bist. Wer schläft denn besser, wenn der andere neben einem liegt? Denn Männer und Frauen sind ja in allem unterschiedlich.
Ja, hat man auch rausgefunden, ist auch spannend. Also subjektiv, wenn man jetzt beide befragt, was ist dir lieber? Dann sagen beide, sowohl Männer als Frauen, ja, also im Schnitt ist es mir lieber, wenn wir zu zweit schlafen, also nebeneinander. Wenn man das aber objektiv misst, kommt Folgendes Spannendes raus. Männer schlafen tatsächlich auch objektiv besser und tiefer, wenn sie neben ihm liegt. Aber Frauen schlafen objektiv schlecht, wenn er neben ihr liegt. Ja. Frauen haben so genetisch ein etwas leichteres Gehör. Und Frauen sind in unserer Gesellschaft zumindest noch mehr darauf sozialisiert, die Kinder zu hören, wenn nachts was ist. Das ändert sich in den Prenzlberger Laktoseintoleranzgebieten inzwischen, da sind es dann eher die Männer. Und da haben wir eben auch gesehen, dass die jetzt inzwischen leichter wach werden.
Und es sind ja angeblich auch immer nur die Männer, die schnarchen. Und klar, deswegen schlafen die Frauen vielleicht auch ein bisschen schlechter.
Männer schnarchen im Schnitt lauter und sind 10 Jahre früher dran. Also Männer fangen in der Regel so mit 40 an zu schnarchen. Die Frauen kommen nach den Wechseljahren so mit 50, ziehen die hinterher und mit 65 sind sie gleich laut.
Das heißt aber auch, wenn Frauen einen leichteren Schlaf haben und anders hören, dass sie wahrscheinlich auch von ihrem eigenen Schnarchen dann schneller aufwachen.
Dadurch, dass die nicht so einen Krach machen, das ist ein bisschen perfide tatsächlich. Die Frage ist auch gut. Ja. Das Doofe ist, dass Männer oft eben über lauten Krach von der Partnerin entlarvt werden und die schickt sie dann zum Doktor und sagt so, mein Freund, Schlaflabor oder Scheidung, ja. Und sie selber wird aber teilweise einfach nur nachts wach, weil sie nicht genug Luft kriegt oder weil sie zu angestrengt atmet. Er hört das aber nicht, weil Frauen nicht so einen Krach machen und Frauen schieben ihre eigenen Schlafstörungen eher auf die Psyche oder die Hormone. Dabei ist es häufig so, dass Frauen auch so eine Vorstufe von so Aussetzern haben. Es wird aber häufig nicht erkannt. Die laufen dann zum Psychotherapeuten, dabei könnte man denen mit so einer Schnarcherschiene gut helfen. Das muss man nur erkennen.
Wir haben eine ganze Menge wieder gelernt über unseren Schlaf. Hilft uns auch vielleicht ein bisschen besser, etwas rücksichtsvoller mit dem Schlaf umzugehen. Michael Feld, der auch ganz viel aufgeschrieben hat über all die Dinge, die wir vielleicht wissen sollten über unseren Schlaf, in Dr. Felds große Schlafschule. Endlich wieder durchschlafen und erholt aufwachen.
Vielen Dank.
Dann Dankeschön für heute.
Danke
Viele
Ihnen.
Grüße nach Köln und jetzt erstmal einen schönen Tag,
Ihnen
bevor
auch.
Wir wieder Vielen schlafen.
Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Talk mit Thies.